Hey Norderney, Tidentalk mit Wilhelm Loth und Ludger Abeln.
Hey Norderney, da sind wir wieder mit unserer nächsten Ausgabe unseres Podcasts von der schönsten Insel an der Nordseeküste, nämlich Norderney. Und Norderney ist um eine Attraktion reicher, denn Norderney hat einen goldenen Leuchtturm. Die Frage ist natürlich jetzt Wilhelm Loth, der Co-Direktor, mein Gesprächsgast, wie immer. Wilhelm, goldener Leuchtturm, habt ihr zu viel Geld bei den Preisen an den Börsen?
Hey und hallo an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Nee, haben wir nicht. Wir haben einen Tourismuspreis gewonnen, auf den wir sehr stolz sind. Das ist nämlich ein Innovationspreis und das ist der sogenannte Nordsee-Tourismuspreis. Und der hat den schönen Namen das Goldene Leuchtfeuer. Und damit ist eigentlich eher so die Vorbildsausstrahlung gemeint. Ja, wir haben diesen Preis bekommen für unsere Tiny Workstation. Das ist das ganze Thema Workation im Urlaub, arbeiten und dann eben eine schöne Urlaubsdestination wie unsere Insel Norderney gleichzeitig zu genießen.
Oder ne, mit zum Arbeiten auf die Insel und dort ein vernünftig ausgestattetes Tiny House zu haben, um zu arbeiten und das mit dem Urlaub bzw. mit der Natur zu verbinden, ne?
Ja, richtig. Das ist ein tolles Angebot, was auch sich einer hohen Nachfrage auch beliebt und dass Dinge wie Arbeit und Freizeit, Work-Life-Balance, haben wir ja schon öfter drüber gesprochen, sich immer mehr vermischen und vermengen, ist ein Trend dieser Zeit. Dem wollen wir uns natürlich auch nicht verschließen und dürfen uns auch gar nicht verschließen, weil der Gast ist ja immer König bei uns.
Absolut. Und außerdem, ich meine, man muss sagen, diese Dinger sind gut ausgestattet. Wo stehen sie denn jetzt?
Ja, das ist so ein bisschen, Ludger, der erwischte mich auf dem falschen Fuß. Das ist der Treppenwitz von Bürokratie. Ja. Wir haben, und dafür sagen wir auch Dankeschön, auch Landesmittel für diese Idee bekommen und haben hier auch europäische Fördermittel für die Umsetzung bekommen, haben jetzt dieses wunderbare goldene Leuchtfeuer bekommen. Das Einzige, was wir nicht bekommen haben, ist eine Aufstellgenehmigung.
Ja, geil.
Weil, kommt dann
wahrscheinlich
wieder,
am Festland, ne? Da dürfte es aufstellen, so ungefähr.
Genau,
ne?
Da wiehert wieder der Amtsschimmel und da kommt also der volle Anschlag der Bürokratie durch. Das ist ja, wenn du so willst, ein kleines Bürogebäude auf 5 Quadratmeter mit Rädern drunter. Und Ludger, jetzt halte ich fest, man möchte, dass wir dafür einen Bauantrag stellen.
Für die Räder oder überhaupt, damit ihr sie irgendwo hinschleppen könnt?
Nein, für dieses ganze Ding, obwohl das ja von einem Berliner Start-up-Unternehmen ist. Also wir haben das Ganze auch noch hier intern im Land gelassen, also wirklich auch ein kleines Aufbauunternehmen gefördert damit. Und das war uns auch sehr, sehr, sehr wichtig. Ja, und dann passt immer alles zusammen, aber irgendeiner schafft es dann immer, da irgendwo einen Strich durch die Rechnung zu machen. Und jetzt müssen wir noch mal gucken, wie mutig wir sein wollen mit und ohne Genehmigung,
sagt man ja so schön. Finde den Fehler.
Ja, also für uns ist natürlich interessant und für den Gast insbesondere, das natürlich auch an attraktiven Stellen zu tun, nämlich am Strand und eben dort, wo auch es wirklich interessant ist zu arbeiten.
Na klar. Man will ja beim Arbeiten sich inspirieren lassen, vielleicht mal aufs Meer gucken oder mal gucken, wer vorbeikommt.
So ist es.
Die Wellen, und Ebbe und Flut, ich finde das total traumhaft, also sofort.
Ja, und manchmal kann man also solche Entscheidungen auch nicht mehr nachvollziehen, aber Luca, es ist so vieles im Umbruch, außer Bürokratie. Und ich glaube, der einzige Wachstumsmarkt, habe ich vor kurzem gelesen, ist die öffentliche Hand. Ja, also das sind ja beste Aussichten.
Absolut. Wir haben ja gerade die Diskussion auch gehört, wie viele Beamte wir denn tatsächlich brauchen, wenn wir tatsächlich KI einsetzen. Und es gibt Leute, die sagen, wenn wir mehr KI haben, brauchen wir mehr Beamte, die die KI überwachen. Also diese ganzen Sachen, was du gerade ansprichst, auch mit Umbruch, das ist zwar theoretisch möglich, aber in der Praxis stellen wir uns immer selber ein Bein. Ich habe jetzt, dann muss ich jetzt mal eben drauf eingehen. Du hast eine sehr nasale Stimme heute. Was ist los mit dir? Bist du erkältet?
Ja, tatsächlich bin ich sogar sehr erkältet. Es hat mich richtig ein bisschen umgehauen. Ich habe mir eine ordentliche Erkältung und eine Grippe eingehandelt. Ich glaube, ich war zu viel am Festland, Ludger.
Ich wollte gerade sagen, ist eine Talasso-Insel, da kann doch eigentlich nichts passieren. Aber du warst wahrscheinlich unterwegs, ne?
Ja, ich war viel unterwegs. Wir haben ja schon gerade gesagt, es ist alles im Umbruch und wir sind natürlich als Insel Norderney auch in einer großen touristischen Bedeutung. Und ich bin ja auch in der Geschäftsführung der 7 ostfriesischen Inseln inkludiert und bin deshalb auch viel gerade jetzt am Festland unterwegs. Es gibt ein neues nationales Tourismuskonzept auf Bundesebene. Dann gibt es ein neues Landestourismuskonzept.
Was natürlich komplett anders ist als das nationale, oder ergänzt sich das
in
wenigstens?
In Niedersachsen, nee, das ergänzt sich schon. Das sind ja unterschiedliche Ansätze, also Bund, Land und dann immer auf Ebene der Kommune oder der Destination. Da gibt es schon recht unterschiedliche Themen und wir sind ja froh, Ludger, dass sich Politik zunehmend mit der wichtigen Wirtschaftsbranche Tourismus beschäftigt. Wir waren ja viele, viele Jahre immer so diese weiße Industrie, nennt man uns ja, so diese Spaßindustrie. Das zieht sich durch mein Leben wie ein roter Faden. Ich war schon in meinem Studium derjenige, der Urlaub studiert.
Okay.
Also wir haben uns, was unsere Wirtschaftskraft betrifft, eigentlich nie ernst gefühlt. Und vielleicht ist das mal ein guter Anlass, Ludger, heute über die tatsächliche Bedeutung von Tourismus zu sprechen. Und was mich zum Beispiel total gefreut hat, ist, dass unser Land Niedersachsen tatsächlich Tourismus als Leitökonomie ausgerufen hat.
Und ist richtig.
Das macht mich sehr froh.
Also ich sage mal, die Tatsache ist ja erkannt. Wir können natürlich auch mal vielleicht Zahlen reinbringen, wie viel Milliarden tatsächlich Tourismus auch bringt. Da hängt ja nicht nur sozusagen der Urlaub dran. Es gab gerade letztens im NDR zum Beispiel einen Beitrag über Jüst und Norderney, wie sich da die Leute darauf vorbereiten auf eine Saison, was auch die Logistik überhaupt bedarf, was auf die Insel kommt, was wieder zurückkommt ans Festland. Das waren schon irre Bilder, die man da gesehen hat, und dass es auch richtig eingestielt werden muss, dass es auch funktioniert. Also das sind ja auch Märkte und die bedienen Menschen und Menschen geben Geld aus und das landet ja auch im Endeffekt wieder beim Staat, zumindest was die Steuern betrifft.
Ja, da hast du vollkommen recht. Und wenn man auch mal alleine darüber nachdenkt, was das für ein Arbeitsmarkt ist. Also wir haben alleine in Niedersachsen 300.000 Beschäftigte im direkten Tourismus. Da sind noch gar nicht alle Zweigbranchen somit eingerechnet. Wir als Tourismus sind ja so eine Art Querschnittsbranche. Wir beschäftigen uns ja mit unglaublich vielen Themen, ne? Also Erhaltung der Infrastruktur einer Destination. Also wir haben uns mit Bauanträgen, mit Denkmalschutz auseinanderzusetzen. Riesenthema auch auf Norderney. Wir haben ja noch viele dieser wunderschönen alten herrschaftlichen Gebäude vom Konversationshaus, was unter Denkmalschutz steht, das Basargebäude, in dem ich hier jetzt gerade sitze oder auch als Rathaus bekannt ist. Wir haben das Badehaus und auch viele Infrastrukturen an den Stränden, wie zum Beispiel auch die Giftbude und andere Einheiten, die unter Denkmalschutz stehen, was viele gar nicht wissen, oder auch so eine Gastronomie wie die Meierei. Wir sind ja im Eigentum von vielen Gastronomien, die wir verpachten. Und da hat man unglaublich viel mit Thema Bauen, Denkmalschutz, da muss man sich so richtig reindenken und reinarbeiten. Und über Bürokratie haben wir jetzt schon gesprochen.
Genau.
Also das bestimmt einen großen Teil unseres Alltags. Und wir tun hier auch unglaublich viel für das Gemeinwohl. Also natürlich haben wir hier ein Kulturprogramm für unsere Gäste, aber das kommt ja auch allen Einheimischen zugute. Und dadurch, dass wir eben eine 100%ige Tourismusdestination sind, haben wir hier im Grunde ein Angebot, das sich hinter einem Mittelzentrum in Deutschland nicht verstecken muss. Also es hat eine Größenordnung wie vielleicht, ich sag mal, so Mittelzentren wie Oldenburg und Co. Das hätten wir natürlich alles nicht, wenn wir den Tourismus hier nicht hätten. Und insofern hat der Tourismus eine riesige, auch gesellschaftliche und infrastrukturelle Bedeutung. Und das hat das Land jetzt endlich mal zu Papier gebracht und also das Land Niedersachsen.
Land Niedersachsen, wollte ich gerade sagen, ja.
Genau, und hat eben auch ganz klar definiert, das ist für uns eine Leitökonomie, das ist für uns eine Leitbranche, die ist uns sehr wichtig, die liegt uns sehr am Herzen und die möchten wir zukünftig in jeder Beziehung, und damit ist nicht immer nur gemeint, Ludger, monetär, sondern wir möchten das stützen und fördern.
Man muss ja auch dazu sagen, du hast es gerade gesagt, Leitökonomie. Wenn du sagst, dass zum Beispiel das kulturelle Angebot ja auch für die Insulaner da ist, wir wissen ja alle, ungefähr 6.500 tatsächlich Insulanerinnen, die dort auch permanent wohnen, leben. Aber du hast es gerade mit Oldenburg verglichen oder Osnabrück oder irgend so ein Mittelzentrum, die es ja nun auch mehrfach in Niedersachsen gibt. Es liegt doch auch daran, dass das Angebot so gut ist. Erstens, weil ihr euch drum kümmert. Zweitens, weil die Anfragen mit Sicherheit von außen da sind, weil die Leute sagen, ey, auf Norderney habe ich noch nie gespielt, würde ich gerne mal machen. Und drittens doch mit Sicherheit auch, weil zu den Stoßzeiten, wann Kultur angeboten wird, ja, da wohnen ja nicht mehr nur die 6.000 da, sondern das sind ja viel, viel mehr, die sich dann eben genau auf der Insel auch das gönnen wollen, was sie vielleicht zu Hause in ihrem Trouble, in ihrem Arbeitsworkflow überhaupt nicht hinkriegen können, wo dann die Termine auf den Inseln ja auch geboten werden, auf der kulturellen Seite.
Ja, und ich glaube, dass sich viele auch gar nicht vorstellen können, dass wir hier mit unserer Logistik und der Manpower, die eine Kommune mit 6.000 Einwohnern natürlich Jahr für Jahr zu bewältigen hat, was da eben auch für einen Aufwand tatsächlich dahinter steht. Und vor allen Dingen auch so diese saisonalen Phasen, wenn es dann so Karneval oder Weihnachten oder Ostern auf einmal wieder anfängt zu explodieren, wo man, ja, bei Null sind wir nie mehr im Jahresreigen, aber wo man wirklich so von 20, 30 auf 100% muss und das dann immer auch bewerkstelligen, dass man eben die Breite der Gäste und auch die Anforderungsvielfalt, die sich uns heute stellt, einfach auch gerecht zu werden. Und das ist nicht immer ganz einfach.
Und ich wollte gerade sagen, auch die Ansprüche von Gästen sind ja auch gewachsen. Man bringt ja im Prinzip den Anspruch, den man zum Beispiel aus einer Stadt wie Münster oder Dortmund oder Castrop-Rauxel oder wo die alle herkommen, diesen Anspruch, den sie zu Hause haben, den bringen sie auch mit auf die Insel. Das heißt, auf der einen Seite wohntechnisch, sie wollen am besten genauso hübsch oder vielleicht noch besser wohnen als zu Hause, weil es ist ja Urlaub. Und zweitens, Lokalitäten, also Gastronomie, muss vorgehalten werden. Freizeitangebote müssen vorgehalten werden. Und wenn du sagst, das ist ja, eine Großstadt hat in der Regel immer die gleiche Anzahl von Einwohnern, mal plus, mal minus. Aber bei euch, das ist ja im Prinzip wie Ebbe und Flut, ne? Das heißt, also, da muss, glaube ich, eine ganz andere Logistik dann auch hinterstecken, dass es ineinander greift.
Ja, da hast du vollkommen recht. Und ganz ehrlich, Ludger, ich glaube sogar, dass der Anspruch noch höher ist, als wenn ich zu Hause bin. Weil Urlaub ist immer das Besondere im Jahr. Da fiebere ich drauf hin. Man hat so ganz konkrete Vorstellungen, die man entwickelt. Und da ist die Gefahr der Enttäuschung immer besonders hoch, wenn irgendwas nicht so ist, wie ich es mir vielleicht in meinen Bildern vorher im Kopf vorgestellt habe. Großes, sensibles Thema. Aber auf der anderen Seite muss ich auch sagen, ist es ja, das habe ich auch schon oft betont, für mich ein unglaublich dankbarer Beruf, den ich habe, dass ich Menschen in ihrer schönsten Jahreszeit begleiten darf, nämlich im Urlaub. Und man muss auch sagen, dass die meisten Gesichter hier auf der Insel durchaus glücklich und zufrieden sind. Es ist auch nicht so, dass man da Unverständnis erntet, wenn da mal irgendwas in die Grütze geht oder vielleicht gerade so nicht funktioniert, wie man es gerne hätte. Wir kriegen auch sehr viel konstruktive Kritik, die uns weiterhilft, die wohlmeint ist. Und wir haben doch auch viele Stammgäste, die sehr verbunden sind mit dieser Insel und auch sehr an unser Leben und an unsere Inselstrukturen interessiert sind, haben wir auch schon oft drüber gesprochen. Und das macht ja, und da schließt sich auch der Kreis wieder zu einer Leitökonomie oder zu einer Leitbranche, die so breit aufgestellt ist, dass sie dann auf einmal eine große gesellschaftliche Relevanz bekommt. Und da ist das nicht nur das schöne Urlaubsbild und ich sag mal so, Thema Baywatch hatten wir ja auch schon, ne? Also die jungen Menschen, die alle da in Badeklamotten rumhüpfen und heile und schöne Welt. Also da ist ganz viel mit verbunden, diese Welt und diese Bilder auch zu zeigen. Und da steckt viel, viel mehr dahinter, als nur die glückliche Vorstellung eines schönen Urlaubs, sondern da hängt eine ganze Infrastruktur, eine ganze Ideenwelt dahinter. Menschen, die also von morgens bis abends eigentlich nichts anderes tun, als sich damit auseinanderzusetzen, wie Menschen in ihrem Urlaub sich wohlfühlen können.
Und aber ich glaube auch viele Menschen, Wilhelm, brauchen auch einen anderen Urlaub mittlerweile, weil ich glaube, die Belastung auch durch viele äußere Einflüsse, auch nicht nur am Festland, aber allgemein, was Politik und so weiter betrifft, die sind, glaube ich, relativ groß. Ich glaube, die Verunsicherung bei Menschen im Moment ist sehr, sehr groß. Wir haben den Ukraine-Krieg, der noch läuft. Wir haben mit Herrn Putin einen Aggressor, der nicht nur die Ukraine bedroht, sondern eigentlich auch noch viel mehr hätte. Wir haben den Orangemann in den USA. Wenn man ihn sieht, ich habe diese Rede von ihm gehört zur Lage der Nation, wo ich gedacht habe, hat er Demenz oder was ist mit dem los? Dieses von Hack auf Tack, man weiß überhaupt nicht mehr, jetzt hat er Zölle, jetzt hat er keine. Die europäische Politik ist durcheinander dadurch, weil die sich auf nichts mehr einstellen können. Die Industrie in Deutschland, noch sind die Auftragsbücher einigermaßen voll, habe ich gerade gelesen, aber die Tendenz ist ja, dass der weltweite Handel ja auch unterbrochen wird. Ich glaube, das macht auch was mit Menschen, wenn es sie vielleicht auch nicht persönlich bedroht. Aber irgendwie gibt es da eine Angst um die persönliche Freiheit. Es gibt die Angst davor, dass man vielleicht den Job verliert, wenn die Wirtschaftslage schlechter wird oder dass man sich einen neuen Job suchen muss, weil die KI zuschlägt. Und dann haben wir noch solche Diskussionen, wo wir dann bepöbelt werden. Ich sage es mal vorsichtig, Lifestyle, Teilzeit oder wir arbeiten zu wenig, wir sind zu viel krank. Ich glaube, dieses Durchbeleidigen hilft an der Stelle, glaube ich, den Menschen auch nicht. Und deswegen sind sie ja vielleicht auch sehr gerne mal auf der Insel und sagen, lass mich mit dem ganzen Kram alleine. Ich muss mal raus aus der Nummer. Zumindest mal kurz Reset machen.
Ja, also das bringst du sehr schön auf den Punkt. Und das ist, glaube ich, auch genau da, wo wir mit dem Tourismus auch in eine ganz wichtige Funktion kommen. Du glaubst nicht, wie viele Menschen hierher kommen und einfach auch sagen, ich will mal 2 Wochen einfach überhaupt nichts mehr sehen und nichts hören, keine Nachrichten gucken, kein Radio, ich will mich einfach mal treiben lassen, ich will den Kopf frei kriegen. Also wenn du die 20 Uhr Nachrichten hörst, das ist ja nur noch ein Staccato an schlechten Nachrichten. Mhm. Man stumpft ja geradezu förmlich ab, um sich selbst zu schützen, das nicht mehr alles an sich rankommen zu lassen. Und das, man nennt das ja immer böse, diese Vogelstrauß-Taktik, einfach den Kopf in den Sand zu stecken und so tun, als wenn das alles nicht stattfindet. Ja, könnte man meinen, aber ich habe auch Verständnis dafür, wenn es irgendwann so ein Overload ist und man auch anfängt, die Dinge einfach nicht mehr zu verstehen. Und das ist so, also du hast die Rede der zur Nation von Trump angesprochen. Also ich habe mir das auch angeguckt und habe gedacht, wie weit bin ich denn von dieser Mentalität Amerikaner entfernt, dass es da keine Empörung gibt. Und was ist das? Und man kann das überhaupt nicht mehr zuordnen. Ich meine, es verbieten sich immer Vergleiche, aber wir haben ja eine ähnliche Situation mit der AfD in Deutschland. Also was mich auch total verunsichert, wie Menschen also so etwas offensichtlich nicht Gutem hinterherlaufen können, wo also, ich sag mal, so oberflächliche Moralwelten geschaffen werden, also ständig mit dem Finger auf das Establishment, das sogenannte Establishment draufhauen. Und jetzt auch mit dieser ganzen Situation von Vetternwirtschaft, Seilschaften und alles, was sie immer kritisiert haben, jetzt so tun, als wenn überhaupt nichts stattgefunden hat. Und so kannst du zahllose Beispiele aufzählen, wo Menschen eigentlich total verunsichert sind und nicht nur im Großen. Auch im Kleinen, man kriegt ja immer mehr mit, also auch wenn man mal in Räten sitzt, also wenn man sich einfach mal eine Stadtrats- oder eine Gemeinderatssitzung anguckt, wie sich der Ton verändert hat, wie der Umgang sich verändert hat, also wie viel Respekt auch immer mehr verloren geht. Und ich kann das gut verstehen, dass Menschen sagen, ich will das nicht und ich brauche mal eine Pause davon. Und dann kommen wir im wahrsten Sinne des Wortes wie so ein Schutzraum. Also wir sind ja auch noch vorzugsweise eine Insel. Da liegt dann auch noch Wasser dazwischen. Und das ist auch das, was uns ganz viele Gäste sagen. Wenn ich dann auf dieser Fähre sitze und Richtung Norderney fahre, das ist für mich schon der Anfang des Urlaubs, dann komme ich total runter, dann ist der ganze Alltag, also alles, was da am Festland liegt, mit all seinen Sorgen, Problemen, Nöten, Ängsten, das fällt von mir ab. Und es ist hier eine komplett andere Welt. Ich habe ja immer schon gesagt, wir sind hier so ein Satellit mit so einer Käseglocke oben drüber und so eine ganz kleine eigene Welt. Und das ist das, was die Menschen hier wirklich lieben auf Norderney. Also, und insofern, man muss gar keine Insel sein, um da auch nochmal den Bogen zu schlagen. Man muss es aber schaffen, Menschen aus ihrem Alltag rauszuholen. Und das, Ludger, wird immer wichtiger. Der Alltag ist anstrengend geworden.
Der ist anstrengender geworden. Ich glaube auch schon, die Belastungen sind anstrengender geworden. Und letztens hat ein Physiker mal gesagt, das kann man sogar physikalisch beobachten, wie ein Körper darauf reagiert und auch psychologisch selbstverständlich auf den ganzen Stress, den wir in der Welt haben. Jedes Thema für sich ist vielleicht schon schlimm genug, aber wir haben ja momentan, das ist ja eine multiple Belastung, die Menschen momentan spüren. Und dann haben sie vielleicht noch Familie, sie haben anstrengenden Job, sie haben eine Ehe, sie haben Freunde, Bekannte, wo dann diese Sachen natürlich auch mit reinspielen. Ich glaube, dass man heute so aufpassen muss, wem man zu welcher Zeit was sagt. Und dieses Abwägen ist immer schlimmer geworden. Und vor allen Dingen auch, glaube ich, habe ich zumindest das Gefühl, dass man so aufpassen muss, was man in welcher Runde sagt, dass man nicht gleich gehatet wird. Also ich glaube schon, dass auf der einen Seite die asozialen oder unsozialen Medien auch ein Stück dazu beitragen, ist nicht Schuld von jedem, der darauf einsteigt, aber es ist zumindest eine Gefahr, der wir uns ja aussetzen müssen. Ich weiß nicht, auf der Insel, man hat dann vielleicht auch mal, was du vorhin meintest, so das Detoxing-Gefühl, dass man einfach sagt, so, ich will jetzt einfach mal diese Last loswerden und dass man dann weniger macht, außer vielleicht mal ein schönes Foto posten, wo man gerade ist und einfach den Rest einfach links liegen lassen.
Ja, und dann kommt ja noch ein wichtiger Aspekt hinzu, also immer dieses Streben nach Perfektion, also perfekt sein zu müssen. Dann kommen natürlich die ganzen sozialen Medien dazu.
Absolut,
und ja. Also werde ich geliked, werde ich nicht geliked? Also ist ja auch gerade eine stramme Diskussion in Deutschland, ab wann ist es geeignet, junge Menschen diesen sozialen Medien dann auch auszusetzen. Und ich finde, da gibt es sehr viel so gegenläufige Meinungen, also man soll dann die jungen Menschen eher dazu befähigen, vernünftig damit umzugehen, oder dann gibt es andere Argumente, die sagen, ja, aber dann ist es nur eine zeitliche Verschiebung, dann werden sie im 2 Jahre später damit konfrontiert. Ja, aber 2 Jahre in einer Entwicklung machen auch eine Menge aus, und ich glaube, dass beides wichtig ist, dass man irgendwo eine geeignete Regelung finden muss, eine Altersbegrenzung und gleichzeitig dann, wenn sie rein dürfen, eine Befähigung zu schaffen, wie gehe ich da vernünftig und sorgsam mit um. Und ich finde auch, dass man die Anbieter viel zu sehr aus der Haftung nimmt, also so wie Australien das jetzt gemacht hat, dass man im Grunde die Verantwortung den Anbietern zuschiebt, finde ich also vollkommen richtig. Ja.
Also ich habe Familie in Australien, die dann irgendwann in den 50er Jahren ausgewandert sind. Mittlerweile so meine Cousinen auf der gleichen Ebene, die auch Kinder haben, auch schon ein bisschen älter. Aber sie sagen, grundsätzlich funktioniert das in Australien. Da kommt immer das Argument, ja, aber die können es ja umgehen. Ja, mag ja richtig sein, dass man es umgehen kann. Aber erstens braucht es ein bisschen Anstrengung. Zweitens machen es nicht alle. Und drittens, wir haben auch zum Beispiel in Deutschland andere Schutzgesetze, wenn es um Alkohol geht. Man darf auch erst ab einem bestimmten Alter Alkohol kaufen. Nur wenn man es umgehen will, irgendwie schafft man das. Aber das ist dann nicht die breite Masse. Also ein Verbot oder eine Einschränkung ist ja etwas zum Schutz, wenn es umgangen wird oder umgangen werden kann. Dann ist es auch immer eine Energie, die dann mit reingebracht werden muss. Und also aus meiner persönlichen Sicht kann ich das durchaus nachvollziehen, dass Lehrerinnen und Lehrer sagen, wir haben ein großes Problem in Schule, wenn wir dieses Verbot nicht durchziehen, weil Elternhäuser können das in Teilen überhaupt nicht leisten, da eine Kontrolle aufrechtzuerhalten. Und in Schule wird das dann ausgelebt. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, auch an der Stelle für Pädagoginnen und Pädagogen kann das eine ganz schwierige Nummer werden. Auf der einen Seite den Eltern sozusagen gerecht zu werden, auf der anderen Seite sich aber nicht so zu überpowern und so ausgebrannt zu sein, dass man im Prinzip nachher pro Klasse immer einen Sozialpädagogen dabei haben muss, der aufpasst, dass die Rasselbande dann nicht komplett ausflippt.
Ja, und vor allen Dingen gibt es finde ich, immer so Unverhältnismäßigkeiten. Nun könnte man immer sagen, irgendwelche Vergleiche verbieten sich, aber nur um diese Dimension mal aufzuzeigen. Also während, ich sag mal, die sozialen Netze ein relativ rechtsfreier Raum für mich persönlich immer noch darstellen, wo ich fast anonym alles raushauen kann, was ich also früher im Umgang mit Menschen hätte niemals tun dürfen, auch rechtlich nicht, Beleidigung und so weiter. Das ist alles irgendwie gar kein Thema mehr, dass man heute sagt, wer sich in der Öffentlichkeit bewegt, wer Politiker ist, der darf sich auch nicht wundern, wenn er im Netz angefeindet wird. Da denke ich immer, hallo?
Das
ist verkehrte
Welt.
Was ist das für eine Aussage?
Absolut, ja.
Dann auf der anderen Seite, weil es immer noch so aktuell ist, klar, ist ein bisschen hinkender Vergleich, aber um einfach mal so die Relation zu sehen. Ne? Wir haben viele Jahre, eine unserer beliebtesten Webcam-Kameras stand immer auf dem Kurplatz, oben im Konversationshaus in dem Uhrenturm. Ne? Da sind wir dann also fast wie Kriminelle vom Datenschutz aufgefordert worden, das sofort abzubauen. Also so fühlt man sich dann auch behandelt, als hätte man Gott weiß was für ein Unrecht begangen, weil wir die Persönlichkeitssphäre der Gäste und der dort laufenden Menschen beeinträchtigen würden. Und dann denke ich immer dieses Maß, also dort und dann anschließend vor allen Dingen die Riesenempörung unserer Gäste, warum die Kamera dort nicht mehr ist. Die meisten denken immer noch, wir sind zu blöd, die zu reparieren doof, eine neue zu kaufen oder sonst irgendwas. Und dabei ist es in dieser Datenschutz, ich habe auch ein Stück weit Verständnis dafür, aber dann erwarte ich an anderer Stelle, wo es vielleicht auch nochmal deutlich wichtiger ist, tätig zu werden. Also ich finde, wir haben so viele gesellschaftliche Unwuchten und also auch so Realitätsferne. Dort, wo es notwendig ist, passiert nichts, und dort, wo man sagen kann, da könnte man auch mal ein bisschen lockerer werden, also da wird es dann immer schlimmer. Ja? Und das ist, glaube ich, auch das, was vieles so unverständlich macht in unserer Gesellschaft. Was on top zu diesen ganzen Veränderungen noch dazu kommt, ist ja, ich verstehe auch die Welt nicht mehr. Sie macht mir nicht nur Angst, ich verstehe überhaupt nicht mehr, was da noch abläuft. Und dann komme ich aber nach Norderney, da habe ich meine kleine Welt und da fühle ich mich dann wieder sicher. Und da bin ich einfach mal wieder abgeschnitten von allem. Und kann auch mal wieder so ein bisschen zu mir kommen. Und darum haben ja so viele auch den Eindruck, dass sie überhaupt gar nicht mehr runterkommen. Und ich mag auch diese ganzen Diskussionen nicht mehr hören. Ich fand das genauso unsäglich, wie du das gerade gesagt hast, mit Lifestyle-Gesellschaft und wir wollen alle nicht mehr arbeiten und so weiter. Was ist das für eine Ohrfeige für alle Menschen,
so ist
die
es.
Jeden Morgen aufstehen?
Richtig.
Also ich sage dann immer, dann soll man es auch konkret beim Namen nennen, wie man denn am Ende meint. Immer dieses Pauschalisieren
ja.
Und reinstellen in die Gesellschaft. Ich selber habe bis zu 150 Mitarbeitern in unserem Unternehmen, je nach Saison. Und wenn die nicht alle zu uns stehen würden, und klar, es gibt immer die ein oder andere Ausnahme und den einen oder anderen, die eine oder andere, die man mit durchschleppen muss, das hat es aber vor 30 Jahren auch schon gegeben.
Das war immer schon
und,
so.
Und dass man natürlich auch unterschiedliche Einstellungen hat und dass es ganz Engagierte und dass es dann vielleicht auch mal den etwas weniger Engagierten gibt, der so Dienst nach Fahrplan macht und so. Das ist doch völlig normal, also da ist nichts Neues dran, aber das
ist Gros, ja, man fängt es auch auf, genau. Das
Gros
ist eben
funktioniert
nicht so.
Und ja. Die meisten sind sich ihrer Verantwortung bewusst, und hier wird immer ein Bild gezeichnet, als wenn wir nur noch eine faule Bande sind, und das finde ich auch nicht aufbauend. Also was soll das für eine Aussage sein? Die
genau,
kann man ja auch gar nicht greifen.
Neben der Pauschalisierung ist auch noch eine Polarisierung, das heißt also, auch da wird wieder die Gemeinschaft nicht gefördert, sondern man wird in verschiedene Gruppen hineingesteckt, zu denen man sich gar nicht zugehörig fühlt im Zweifel. Und was macht das im Verhältnis auch zum Staat? Also wenn ich als Bürger im Prinzip immer meinen Job gemacht habe und das gibt Millionen davon, ich würde mal behaupten, der größte Teil tut das, weil die auch einfach Geld verdienen müssen, um ihre Familien durchzubringen, um ihre Hobbys zu pflegen, um sich auf die Rente vorzubereiten. Das ist ja nicht alles, das ist ja kein Joke, ist ja kein Witz. Und wenn man dann von der Seite, die man sowieso schon kritisch beobachtet, so sage ich mal, beleidigt und pauschal in die Ecke gestellt wird, das ist auch nicht gut, sage ich jetzt mal, für eine demokratische Weiterentwicklung des Landes. Also wir sehen es ja gerade, du hast es ja schon angesprochen, auf welcher Reise wir uns gerade befinden. Wir kommen wieder nochmal zu einer Sache, Wilhelm, wo sollten wir nochmal drauf kommen? Weil viele haben ja auch gefragt, Mensch, was ist eigentlich auf der Insel los? Wir hatten einen recht anstrengenden Winter, der hatte auch seine schönen Seiten, aber es gab auch viel Sturm. Wenn die Leute, die vor einem Jahr auf Dordanei gewesen sind, jetzt wieder auch sich dort wieder auftanken wollen bei euch, kommen die noch überall gut durch? Gab es viele Abbrüche? Hat sich die Natur verändert? Weil der Winter in diesem Jahr war doch ein bisschen anders, als er bekannt war in den letzten Jahren auf Dordanei.
Ja, das Thema dieser Sendung ist ja gesellschaftlicher Umbruch. Wir haben auch einen Naturumbruch. In dem Kontext kann ich vielleicht sagen, unsere Nationalparkverwaltung hat im Februar ihr 40-jähriges Jubiläum gefeiert und wir werden demnächst hier im Podcast auch den Geschäftsführer begrüßen können. Also immer schön dranbleiben und treu zuhören. Auch das wird sehr, sehr spannend werden.
Mit Sicherheit. Der ist schon lange dabei. Das wollte ich mal ganz kurz, um dazwischen zu gerätschen. Ja. Also der kann auch die Entwicklung von, sag ich mal, von Wattenmeer in Nationalpark, in Kulturerbe oder Welterbe, das kann der genau beschreiben. Und der weiß auch genau, wie sich was zum Positiven, aber eben auch im Negativen verändert.
Ja, Peter Südbeck, freuen Sie sich drauf, hat viel zu erzählen, viel beizutragen. Ist darüber hinaus auch noch ein ganz toller Typ. Also insofern freue ich mich drauf, wird eine unterhaltsame Sendung werden. Ja, also was soll ich sagen? Ich habe ja schon in einer der vergangenen Sendungen gesagt, dass wir große Sorgen um unsere weiße Düne haben. Nun könnte man immer sagen, warum macht man sich Sorgen um etwas, was nicht mehr da ist? Und das bringt es eigentlich auf den Punkt, die weiße Düne als Strand ist weg. Einfach komplett
abgeräumt.
Abgeräumt, hängt gar nicht so sehr mit Stürmen zusammen. Davon sind wir sogar einigermaßen verschont geblieben. Es hängt einfach mit den konstanten Windlagen, den Gezeiten zusammen. Am Ende des Tages hatten wir sogar Abtragungen während der Saison im letzten Jahr schon, dass wir zweimal also die Strandkörbe abtragen mussten und dann nochmal wieder Sand nachfüllen mussten. Jetzt sind wir allerdings an einem Punkt, dass wir also so viel Geld investieren müssten, auch vor dem Hintergrund, dass es dann ja danach wieder abgetragen werden würde, dass es fast, ich sag mal, einer Situation gleichkäme, mach's Fenster auf und schmeiß das Geld einfach raus. Wir haben von dem NRWKN, das ist hier die Küstenschutzbehörde, schon vor 5 Jahren den Hinweis bekommen und die Prognose, dass das sich in den nächsten 10 bis 15 Jahren nicht ändern wird. Es ist 5 Jahre her.
Also Strömungsverhältnisse durch Klimawandel oder was ist es?
Das kann man nicht sagen, aber die Zusammenhänge sind sicherlich da zu finden. Da ist man ja auch forschungstechnisch jetzt nicht immer so aufgestellt, dass die Erfahrungswerte das schon hergeben. Mhm. Meistens kann man das im Nachhinein besser analysieren als im Vorhinein. Also ich bin kein Freund, immer alles mit dem Klimawechsel zu begründen. Aber es wäre auch sträflich, den Klimawandel nicht ernst zu nehmen und ihn ständig zu verleugnen. Das hilft uns überhaupt nicht weiter. Und ich bin mir sicher, dass das was mit Klimawandel zu tun hat. Wir haben hier und dazu wird Peter Südbeck in einer unserer nächsten Podcasts auch sicherlich noch mehr sagen können, ja auch Entwicklungen, dass wir hier auf einmal ganz andere Fauna- und Tierwelten haben, Flora- und Faunawelten haben und dass man hier auf einmal Lebewesen hat, die in ganz anderen, viel südlicheren Regionen mal zu Hause gewesen sind. Also da kommt viel Wandel und Veränderung auf uns zu. Und als würde das, lieber Ludger, nicht reichen, haben wir dann in der letzten Woche die Information bekommen, dass also die Offshore-Windenergieanlagenleitungen in diesem Jahr massiv nochmal zum Tragen kommen, dass sie auf der Insel Norderney eingebaut werden. Und das genau im Juli und August.
Oh, super.
Und das ist ja auch eine der Hauptbrutzeiten, die wir haben. Insofern dürfen die Verrohrungen nicht in diese Brutgebiete abgelegt werden. Das finden wir auch sehr, sehr, sehr wichtig. Aber das heißt dann eben gleichzeitig auch, dass an unserem Oasestrand, also an unserem FKK-Strand, genau in der Hauptsaison, diese Rohre mitten übers Badefeld lagern. Man uns auch nicht genau sagen kann, wann sie kommen, wann sie verlegt werden. Das heißt also, unsere beiden Außenstrände sind sehr stark beeinträchtigt und wir sind gerade dabei, alle Hebel in Bewegung zu setzen, ob wir hier noch Unterstützung vom Land Niedersachsen bekommen, ob wir hier Unterstützung auch noch von den Unternehmen bekommen, die eben hier für Offshore-Windenergie zuständig sind, um gemeinsame Lösungen zu finden. Weil das ist natürlich auch ein wichtiger Aspekt. Wir haben vorhin über Qualität gesprochen. Strände ist natürlich das A und O im Sommer. Und wenn uns dann zwei fehlen, dann glaube ich, wird es schwierig. Aber egal, was wir machen, es kommt zu erheblichen Veränderungen, es kommt zu erheblichen Einschränkungen und damit verbunden natürlich auch Unmut. Und weißt du, es geht einfach um knallharte Entscheidungen. Jetzt bauen wir zum Beispiel den Oasestrand überhaupt auf, wenn wir ihn zwei Monate
später wieder
badetechnisch
zumachen müssen,
gar nicht betreiben können. Und für uns ist das ja auch irgendwo ein wirtschaftliches Exempel. Ne? Also viele denken ja immer, das sieht alles nice aus und steht da ja. Aber so ein Auf- und Abbau, da ist man auch bei dreistellig im Jahr. Also wir müssen ja aus küstenschutztechnischer Sicht alle Aufbaustrände dann zum Herbst wieder abbauen, zum Frühjahr wieder aufbauen. Das ist ein erheblicher Aufwand. Jeder Strandkorb muss angekarrt werden. Alle Platten der Plattform müssen angekarrt werden. Alle Container müssen angekarrt werden. Also das sind Kosten alleine für die Außenstrände bis zu 150.000 Euro im Jahr.
Mhm, Wahnsinn.
Und das Jahr für Jahr. Und insofern ist es für uns im Moment noch nicht ganz klar, wie sich die Situation im Sommer abzeichnet, aber wir setzen im Moment alles daran, ein möglichst vernünftiges Angebot zu schaffen.
Was ist mit diesen Leitungen? Werden die dann unter der Insel durchgebohrt? Weil über die Insel werden sie dann ja nicht verlaufen, oder?
Ja, es ist tatsächlich so, dass mit einem sogenannten Diamantbohrer, also wir haben uns das mal angeguckt, also da denkst du, du sitzt in Raumschiff Enterprise, das ist eine hochsensible Technik, die da angewandt wird und da werden dann entsprechende Bohrungen unterhalb der Insel vorgenommen. Diese sogenannten Rohre, die dann die Anschlüsse hinten zur Windparkanlage quasi den Anschluss finden sollen, werden dann mit sogenannten Auflegern, das sind so Plattformschiffe, dann an den Strand verbracht. Und da ist natürlich auch die Wetterlage immer ganz
absolut
wichtig.
Absolut, ja, ja, genau. Die Dauer kann man wahrscheinlich überhaupt noch nicht absehen, wie lange es dauert.
Nein, und das ist ja auch unser Problem. Also es könnte ja jetzt, wenn es zum Beispiel das Ergebnis wäre, es lohnte sich gar nicht, da aufzubauen, dann könnte es sein, dass der Gast da im Juli steht und da liegt gar nichts und dann sagen die, warum haben die denn den Strand nicht aufgebaut? Ne? Also das ist, also egal, was wir machen, verstehst du, Ludger?
Ja, ist schon klar.
Es wird immer zu Unmut führen. Das ist eine wirklich blöde Situation für uns und dass vor allen Dingen diese zwei Aspekte jetzt auch noch zusammentreffen in einem Jahr, ist für uns ein kleiner Super-GAU, aber wir haben ja noch ein paar Podcasts bis dahin und
wir werden natürlich immer auf dem Laufenden halten. Wie ist es jetzt?
Wir werden
wie
die geneigte Hörerschaft auf dem Laufenden halten und wir haben schon ganz andere Probleme gemeistert und auch da bin ich zuversichtlich, werden wir mit viel dazu tun, eine gute Lösung finden.
Dann haben wir natürlich nochmal den Blick darauf, da geht es ja auch um das gleiche Lebensraumkonzept, also wie die Insel Norderney funktioniert, wie die Menschen untereinander sich geben, wie der Lebensraum auf der Insel genutzt werden kann. Es gab ja viele Konzepte und es hat sich ja was durchgesetzt, aber vielleicht kannst du den aktuellen Stand auch nochmal für diejenigen, die uns zuhören, auch nochmal kurz auf den Stand bringen.
Ja, das schließt ja so ein bisschen an das an, worüber wir vorhin schon gesprochen haben. Tourismus als Querschnittsbranche und damit natürlich auch das Thema der Lebensraumqualität und Lebensraumkonzepte. Ein ganz wichtiger Aspekt auch im nationalen Tourismuskonzept und auch in dem Landestourismuskonzept des Landes Niedersachsens wiederum ist, dass wir auch mal definieren, für was soll Tourismus tatsächlich zukünftig zuständig sein und für was kann es gar nicht mehr zuständig sein. Auch wir hier auf Norderney erleben immer wieder, auch politisch, irgendwie hat alles immer was mit Tourismus zu tun. Gerade wenn man so extrem davon lebt, wie wir das tun, alles spielt irgendwie auf den Tourismus ein und umgekehrt alles, was der Tourismus ausspielt, spielt dann wiederum auch auf ein Lebensraumkonzept ein. Insofern haben wir ja schon vor Corona in 2020 gesagt, wir haben hier ein Lebensraumkonzept, was in die Umsetzung kommen soll, weil natürlich spürt der Gast, wenn da eine Unzufriedenheit in der Bevölkerung ist, wenn Dinge zu viel werden, und das war ja damals die Diskussion, zu viele Autos, zu viele Räder, zu viel dies, zu viel das. Und dann kam ja eben Corona und trotzdem hat man an dieses Lebensraumkonzept festgehalten. Norderney hat ja heute mittlerweile sogar eine Koordinatorin für das Thema. Also wir nehmen das Thema hier schon sehr ernst. Am Ende des Tages ist vor allen Dingen die Aufgabe eines Lebensraumkonzeptes, den Menschen hier das Leben so angenehm wie möglich zu gestalten und vor allen Dingen auch finanzierbar zu gestalten. Wohnraum, bezahlbarer Wohnraum, oft drüber gesprochen, Riesenthema hier auf der Insel, Ausverkauf der Insel. Das spielt natürlich darauf ein, das ist das, was als Grundvoraussetzung gilt, um Menschen überhaupt auf dieser Insel zu halten, jungen Menschen, die hier geboren sind, eine Perspektive zu geben, hier auch Schwerpunkte zu setzen und nicht nur bezahlbaren Wohnraum anzubieten, sondern auch bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, auch zu bauen und zu gucken, wie kann man so ein bisschen auch diesen Ausverkauf einbremsen und wie schafft man es, dass Norderney nicht nur als ein Invest für Investoren gesehen wird, als Kapitalanlage, sondern auch Menschen, die Herzblut für diese Insel haben, an uns zu binden. Und das ist ja nicht nur ein klassisches Norderney-Problem, das ist ein großes Problem insbesondere aller Inseln. Und man kann sagen, Gott sei Dank hat sich der Grundstücksmarkt hier ein wenig entspannt, natürlich auf höchstem Niveau, aber trotzdem muss man sagen, also es ist jetzt mal so ein bisschen Stopp drin. Ganz aktuell ist ja das Postgebäude für die Insider und Stammgäste versteigert worden. Da sind ja also für 4 Millionen Euro weniger als aufgerufen worden.
Okay.
Also das ist auch mal ein gutes Beispiel, um aufzuzeigen, es wird dann doch eben nicht mehr alles bezahlt, was man aufruft hier. Und also wir könnten hier jetzt noch einen Riesenfass aufmachen, haben wir ja auch schon mal hinlänglich drüber gesprochen. Es ist wichtig, dass sich das wieder so ein bisschen einnivelliert, weil alles andere wäre nicht gut für die Zukunft, oder nein? Das muss man auch ganz ehrlich sagen. Und da ist es wichtig, eben auch im Rahmen eines Lebensraumkonzeptes, also zu versuchen, so viele Annehmlichkeiten wie möglich zu schaffen. Und wir wollen ja nicht so eine Retorte werden, wo also irgendwie nur noch Gäste rumlaufen, aber keine Einheimischen mehr, weil sich das Leben hier nicht leisten können.
Die Frage ist natürlich auch immer wieder, es ist, und du hast es gerade angesprochen, ja auch auf einem hohen Niveau, auf Norderney. Also auf dem Festland sind ja mittlerweile die Preise auch so hoch, dass ja bei den Zinsen und auch den Kosten, die dafür entstehen, man sagt, dass sich nicht mal mehr eine junge Durchschnittsfamilie so ein Haus leisten kann. Norderney spielt ja wahrscheinlich, wie du gerade gesagt hast, nochmal in einer anderen Liga. Aber dieses Verhältnis, dass man eben alle gesellschaftlichen Schichten sozusagen auch, dass die harmonisch auf Norderney leben können, das muss ja auch irgendwie gewährleistet werden. Und vor allen Dingen, dass die Insulaner, die dort bleiben wollen, auch eine Chance haben, dort zu bleiben. Nicht nur als Einwohner, sondern vielleicht eben auch als Leute, die ja auch die Wirtschaft, die wirtschaftliche Stärke auf Norderney unterstützen.
da habe ich immer einen kleinen Knoten im Kopf, weil das wird immer gesagt, dass sich viele Menschen einfach gar nicht mehr leisten können. Das
ist oft ein Bild, was von draußen gezeichnet wird auch. Ne? Also das kommt ja nicht unbedingt von den Insulanern, aber zumindest, wenn man liest, Norderney ist teurer als Sylt oder sonst irgendwas. Ne?
Ja, das
spielt
also,
ja drauf ein.
Du hast ja so ein bisschen die insgesamte Situation auch am Festland angesprochen. Natürlich ist es in ländlichen Strukturen sicherlich einfacher, nochmal zu bauen, Eigentum zu erwerben. Wobei das auch echt angezogen hat. Aber ich habe gerade mal überlegt, wenn man sich früher Eigentum angeschafft hat, also dann musste man dafür auch hohe Kredite aufnehmen. Und da haben sich auch viele Familien verschuldet und mussten sehr viel dafür tun, um eben in dem Genuss auch von Eigentum zu kommen. Die Frage ist immer, kann man sich das heute nicht mehr leisten oder will man sich das nicht leisten? Ich finde das einen riesengroßen Unterschied. Ich glaube nicht, dass in der Verhältnismäßigkeit Bauen früher so viel günstiger gewesen ist, als das heute der Fall ist. Aber es hatte ein anderes Selbstverständnis. Also es war ein riesiges Bedürfnis. Und wir leben auch in einer Erbengesellschaft. Also viele warten einfach auch ab, bis sich das auf natürlicher Ebene Weise erledigt hat. Es ist sicherlich so, dass Bauen sehr, sehr, sehr teuer ist, aber ich selber kann es nicht beurteilen. Ich habe jetzt nur die Tage gelesen, dass es in der Baubranche angeblich wieder aufwärts geht und ich habe manchmal den Eindruck, dass heute immer alles als sehr viel aufgebauschter und als sehr viel dramatischer und kritischer gesehen wird, als es am Ende ist. Also auch wir haben gerade über die globale Welt gesprochen, dass sich alles verändert. Also ich bin als junger Mensch im Kalten Krieg aufgewachsen, sagt man ja so schön, wo aufgerüstet wurde und so. Also auch das war ja keine schöne Zeit, Ludger, du wirst dich erinnern. Also da war auch vieles unsicher.
Ich habe ja gedient, insofern.
Die Aggressionen und ich glaube, dass es da auch Momente gab, wo es knapp vor kurz und an der Kante stand. Also ich denke immer, es ist alles so viel, also man hat immer den Eindruck, es ist alles so viel dramatischer, alles so viel anders, dass es überhaupt nicht mehr zu bewältigen ist. Und da sehe ich auch gleichzeitig die Gefahr drin, dass man alles so überhöht, dass man irgendwie gar keine Auswege mehr findet. Und das, glaube ich, allerdings ist nicht der Fall. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich unverbesserlicher Optimist bin und immer sage, es gibt für alles eine Lösung im Leben. Also man darf sich dem Elend auch nicht nur hingeben.
Dafür ist ja noch auch ein Teil da. Wir haben es ja gerade schon besprochen. Wir sind gleich schon am Ende. Vielleicht können wir noch mal kurz reingucken, was in der nächsten Zeit so passiert. Peter Sübeck hast du schon angesprochen, der uns so ein bisschen verrät, 40 Jahre das Ganze nochmal gefeiert wurde und welche Stationen da durchgelaufen sind. Was ist denn jetzt noch vielleicht noch offen für den Sommer? Weil es gibt ja schon wieder jetzt Leute, die schon längst die Karten gekauft haben für die Summertime oder andere Veranstaltungen. Kannst du noch mal kurz einen Blick drauf werfen?
Ja, also fangen wir erstmal an, Ludger, mit Frühlingsgefühle.
Jo.
Ne? Mhm. Also wir haben Anfang März und ich habe zum ersten Mal den Eindruck, dass es auch mal wieder wärmere Jahreszeiten gibt, weil, also ich muss schon sagen, so einen strengen Winter hatten wir ja schon lange nicht mehr.
Lange nicht mehr, genau.
Und wir haben das auch echt gemerkt. Also es war verdammt ruhig auf der Insel, also gerade im Januar, Februar, als es ordentlich geschneit hat und glatt war. Na, dann kommen natürlich die ganzen kurzfristig Entschlossenen, die sagen dann lieber Füße hoch, schön auf dem Sofa, Kamin an und Fernseh gucken. Na, und jetzt wird es doch wieder deutlich belebter. Karneval haben wir ja in der letzten Ausgabe drüber gesprochen.
Genau.
Haben wir ganz viele Feedbacks übrigens bekommen. Also sehr die schön. Überraschung war groß, dass wir also so eine prominente Karnevalspersönlichkeit auf der Insel haben. Damit haben viele nicht gerechnet, aber da kann man auch ehrlich gesagt nicht mit rechnen.
Ich wusste es auch nicht.
Nein. Also am Ende des Tages, freuen sich, glaube ich, alle Gäste, die hier sind, laufen mit einem breiten Grinsen durch die Gegend, freuen sich auf Osterfeiertage, auf längere Tage wieder. Es ist jetzt wieder länger hell. Die Natur belebt sich und das ist erstmal das, was, glaube ich, unsere Gäste im Moment hier so erleben. Ja, die großen Sommer-Events sind ja bekannt. Also es ist die Summer.
Also die Frage, ausverkauft oder nicht ausverkauft? Ne?
Also es gibt immer noch Karten für Clock Clock. Es gibt auch noch Karten für die anderen beiden Konzerte. Sarah Connor ist ausverkauft, aber wir sind sehr zuversichtlich, dass und bis dahin ist ja noch viel Zeit. Und
die Leute beschäftigen sich ja wahrscheinlich nach dem Winter, den du gerade angesprochen hast, auch jetzt erst wieder damit, so nach dem Motto, im Winter denkt man nicht unbedingt daran, nach Norderney zu fahren, sondern man sagt sich, machen wir dann. Also auch die Kurzfristigkeit ist ja auch immer mehr gegeben, dass Leute sich kurzfristig dazu entscheiden,
ja,
bei sowas dabei zu sein.
Ja, das ist so. Und die Konzerte, die noch nicht ausverkauft sind, sprechen ja auch hauptsächlich sehr junge Menschen an. Die sind häufig eben auch kurz entschlossen. Und da sind wir sehr zuversichtlich. Gehört ja auch zu eines unserer erfolgreichsten Events auch mittlerweile. Dann natürlich White Sands zu Pfingsten. Und was wir in diesem Jahr auf jeden Fall wieder machen werden, ist eine wunderbare Sommernacht zum Abschluss der Sommersaison auf dem Kurplatz als eine kostenlose Veranstaltung mit einer wunderschönen Bühne. Wir haben es auch letztes Jahr schon gemacht, mitten auf dem Kurplatz. Letztes Jahr war es klassisch. Dieses Jahr wird's popmäßig, da werden wir ein schönes ABBA-Revival machen. Also wenn du noch nichts vorhast,
Anfang... Ich kann mitsingen, das ist
Anfang
super geil.
September, ja. Und letztes Mal waren 6.000, 7.000 Menschen auf dem Kurplatz. Eine unglaublich, unfassbar schöne Stimmung. Die einzige Großveranstaltung, wo es nicht geregnet hat. Also wir haben ja letztes Jahr das Glück gehabt, dass genau zu White Sands und genau zu Summertime es also wirklich
aus
Hunde und Katzen geregnet hat. Mhm. Aber es war den Menschen egal. Sie haben alle ausgeharrt und trotzdem war eine super Stimmung. White Sands war eine super Party und ich bin mir sicher, dass wir dieses Jahr nach diesem strengen Winter viele schöne Sommertage haben werden. Und was red ich denn? Bei uns gibt es kein schlechtes Wetter.
Ja, absolut nicht. Nur die falschen Klamotten.
Nur die falschen Klamotten.
Genau. Ja, genau. Schönen Dank, Wilhelm. Auch ohne Gast war heute wirklich ein wilder Ritt durch verschiedene Themenbereiche. Finde das auch mal ganz gut, dass man nochmal so andere Sachen ansprechen kann. Freue mich natürlich auch auf die schönen Tage auf Norderney, weil es wird jetzt einfach Zeit, dass es Frühling wird. Der kommt ja auch. Deine Erkältung ist dann ja sicherlich weg, weil jetzt bist du ja wieder auf der schönsten Insel und kannst thalassomäßig am Strand entlang laufen. Erstmal an unsere Hörerinnen und Hörer, Dankeschön, dass Sie dabei sind, dass Sie uns heute zugehört haben. Demnächst, wie gesagt, ein Gast, auf den wir uns sehr freuen. Und die Planung für den Sommer steht ja eh an. Also machen Sie was und gucken Sie, was man hier als Kulturliebhaber alles unternehmen kann. Ich würde sagen, danke von meiner Seite. Ich sage erstmal Hey oder Nein und Wilhelm, du hast wie immer das Schlusswort.
Ja, dann danke dir, Ludger. Das Vergnügen lag auf meiner Seite und ja, bleiben Sie uns alle gewogen. Kommen Sie nach Norderney. Die Einladung steht. Frühlingsgefühl auf Norderney, es lohnt sich immer.
Super.
Und ich gehe jetzt gleich eine Runde inhalieren am Strand. Na, das ist ja das größte kostenfreie Inhalationszentrum der Welt. Die 7 ostfriesischen Inseln und mittendrin die schöne Insel Norderney. Bleiben Sie uns treu und im April wieder schön einschalten.
Hey Norderney. Tidentalk mit Wilhelm Loth und Ludger Abeln.